Gut, dann genau. Also einfach nur ein paar, wirklich nur ganz kleine Informationen, weil es auch schwerpunktmäßig eben geht, den Fokus auf den Bericht, also den wir ja noch nicht kennen, zu lenken. Das ist immer die Sache. So, jetzt. Das ist einfach ein kurzes Bild, um nochmal deutlich zu machen, dass es verschiedene Bereiche gibt, die ineinander greifen müssen und gut verzahnt sein müssen, um einen guten Schutz vor sexualisierter Gewalt herzustellen. Das eine ist die Prävention, in der sind wir ja schon lange unterwegs, wo es darum geht, Maßnahmen zu installieren, die sexualisierte Gewalt und Machtmissbrauch verhindern oder eben auch erschweren. Im Bereich der Intervention, da geht es darum, wenn es einen Fall gibt, einen Vorfall gegeben hat von Grenzverletzung oder übergriffigem Verhalten sexualisierter Gewalt, dass dann die Gewalt beendet wird und Betroffene geschützt werden. Und das ganz professionell nach guten Handlungsschritten, damit betroffenen Menschen schneller Hilfe zuteil wird. Der dritte Teil des Kuchens sozusagen, das ist die Aufarbeitung, die letztendlich soll das Schweigen beenden und erlittenes Unrecht und dessen Folgen für die Betroffenen aufdecken und eben auch deren Leid anerkennen. Das ist ja das, was im Rahmen des Berichtes der unabhängigen Aufarbeitungskommission geschieht. Welche Aufträge damit verbunden waren, das sagen wir gleich noch. Es geht auch hier darum, Formate des Erinnerns zu entwickeln und vor allen Dingen, und dann greift es wieder in die Prävention hinein, Konsequenzen für den Schutz von Kindern und Jugendlichen im Heute daraus zu ziehen. Wir haben hier in der Prävention auch das Bild eines Hauses. Das haben wir eben schon mal in einem anderen Duktus gehört. Wir fanden auch, das ist sehr passend, weil es in diesem Haus verschiedene Bausteine gibt, die allesamt für den Schutz von vorsexualisierter Gewalt zusammengreifen oder ineinander greifen. Und das Ganze fußt auf dem christlichen Menschenbild und diese einzelnen Bausteine sind in der Präventionsordnung festgeschrieben und festgelegt. Und vielleicht, ja, merken Sie, das Haus ist ein bisschen neu. Es hat eine kleine Renovierung erfahren und das ist irgendwie ganz schön, weil es ja im Bereich der Prävention nie um was Statisches geht, sondern es hat auch hier nochmal neue Farben bekommen und vor allen Dingen der rechte Balken, das Qualitätsmanagement steht ja dafür, dass es immer weiterentwickelt werden muss, evaluiert werden muss, geguckt werden muss. Ist hier Renovierungsbedarf, müssen wir nochmal einen Raum wirklich zum Leben erwecken. So, das ist der Bereich der Prävention. Ich wollte an der Stelle kurz auch hier nochmal die Herausforderungen beleuchten, vor denen wir stehen. Es geht nämlich hier schlicht und ergreifend darum, eine präventive Haltung zu entwickeln. Also eine Kultur der Achtsamkeit zu leben, das mit Leben zu füllen, Fehlerfreundlichkeit, all das, was wir haben, Beteiligungskultur, auch uns einzumischen, mutig zu sein. Das meint eine präventive Haltung, grenzwahrend zu sein. Darum geht es. Es ist eine Haltung. Es ist auch eine neue Qualität, betroffene Menschen mit einzubinden. Also nicht, wir reden über betroffene Menschen und meinen zu wissen, was das Richtige ist, sondern auch diese betroffenen Perspektive als Expertise mit einzubinden. Das ist wirklich sehr hilfreich und sehr gut. Das geschieht im Betroffenenbeirat der beiden Bistümer Limburg und Fulda. Prävention ist ein dauerhafter Prozess. Also das ist nichts für mal eben schnell, macht man mal was und dann ist man fertig, sondern wir müssen dranbleiben. Das ist auch eben in einem anderen Zusammenhang gesagt worden, dranbleiben, immer da sein, neu ansprechbar auch sein. Uns ist es wichtig, von der Präventionsstelle Prävention positiv zu besetzen. Also das ist ja eine tolle Aufgabe, Menschen vor sexualisierter Gewalt zu schützen, dass es gut wird, Kinder zu stärken, in einem guten Miteinander zu sein und die Prävention nicht auf die Umsetzung von Formalitäten zu reduzieren, also lebendig vorangehen. Wir merken natürlich in der Praxis auch, dass es steigende Anforderungen gibt bei schwindenden Personalressourcen, also auch in den Gemeinden zum Beispiel, dass Menschen aufgrund von strukturellen Veränderungen auch belastet sind und so weiter. Und da versuchen wir natürlich auch, da mitzugehen und nach guten Wegen zu finden, eine gute Balance zu finden. Also eine Balance zwischen vorgegebenen Standards und der praktischen Umsetzung. Es muss machbar sein. Und wir sagen immer, gehen Sie voran, machen Sie Ihre Erfahrungen, gehen Sie Schritt für Schritt. Dann kann es gut werden. Jetzt, wenn wir nochmal den Bereich der Intervention anschauen, ist immer der Bereich von der Frau Juncker. Wir haben nur eine Folie davon nochmal aufgegriffen. Das ist einfach nochmal wichtig zu betonen. Wenn es, und das kann ja sein, im Rahmen oder im Zusammenhang mit dem Bericht, jemand, also eine betroffene Person, sich ihnen anvertraut. Und es geht darum, dass diese Gewalt im kirchlichen Rahmen passiert ist, dass es ein hauptamtlicher oder eine ehrenamtliche Person ausgeübt hat, die Gewalt, dann ist es, sind sie verpflichtet, das weiterzugeben, weil wir alles dafür tun wollen und müssen, dass Gewalt nicht verschleiert wird oder einfach bagatellisiert wird und dass sich nichts tut. Und da gibt es im Rahmen der Präventionsordnung ganz klare Vorgaben, dass nämlich dann die leitende Person, in der Regel ist das der Pfarrer, die Ansprechperson vom Bistum, die Interventionsbeauftragte darüber informiert, die dann wiederum auch den Bischof in Kenntnis setzt. Und das können Sie lesen auf der Folie. Ne? Es geht also hier um eine Weitergabe von Fakten und wenn die betroffene Person also zustimmt, auch den Namen der betroffenen Person. Es ist natürlich wichtig, auch den Namen der beschuldigten Person zu wissen, weil wenn es eine anonyme Meldung ist, ist das schwierig zu agieren. Genau, also das ist einfach nur nochmal eine Anforderung, ein Standard letztendlich, die in der Interventionsordnung festgeschrieben ist. Jetzt aber soll es schwerpunktmäßig nochmal darum gehen, was der Bericht auf sich hat und was es mit dem Bericht auf sich hat. Und da ist nochmal die Historie zu nennen. Und ich glaube, an der Stelle, Bischof Gerber, hatten wir vereinbart, dass ich das Wort an Sie abgebe. Ist das richtig?
Ja, so ist es. Das nehme ich gerne. Ich möchte zunächst nochmal von meiner Seite vor allem Ihnen, Schwester Beata Glania, danken. Ich glaube, das hat uns alle sehr bewegt, was Sie gesagt haben. Mich bewegt es schon auch nochmal auf dem Hintergrund, auch von Erfahrungen, die ich gemacht habe, dass so ein Vorgang wie die Veröffentlichung des Aufarbeitungsberichtes auch möglicherweise Menschen, die Betroffenen sind, den Mut gibt, sich auch nochmal zu öffnen. Ich habe das selber in einem anderen Kontext erlebt als Seelsorger, auch die Erfahrung gemacht, dass es für Betroffene oft erst Jahre und Jahrzehnte später möglich ist und dass es möglicherweise so ein äußerer Anlass auch ein Impuls ist, das dann auch zu tun. Das können Betroffene sein, die das tatsächlich im kirchlichen Kontext erlebt haben. Das können aber auch Betroffene aus anderem Kontext sein. Von daher ist gut, wenn wir sensibel sind, denn das kann gut sein, dass Betroffene, Sie haben es Schwester Beata Glania auch angedeutet, spüren, hier ist irgendwie ein Kontext gegeben, hier ist ein Mensch da, der ist sensibel dafür. Von daher einfach die Ermutigung, auch da aufmerksam zu sein. Und vielen Dank, Schwester Beata Glania, für diese Hilfestellungen. Wenn wir uns dem Projekt Aufarbeitung stellen, als Kirche von Fulda, ist es mir wichtig, zwei Motivationen deutlich zu machen. Das eine habe ich schon gesagt, das ist die Sorge um die Betroffenen. Und das andere, haben Sie, Schwester Beata Glania, auch angedeutet, das ist der Blick auf die eigene Geschichte. Sie haben es im Blick auf den Seelsorger, die Seelsorgerin gesagt, die eigene Lebensgeschichte zu kennen ist wichtig, auch um die eigene Dynamik zu wissen, gerade auch um die eigene Dynamik der Sexualität zu wissen, was für den und die Einzelne gilt, gilt auch für uns als Kirche insgesamt. Wir haben vom Judentum als Christentum einen ganz wichtigen Strang, sich unverstellt der eigenen Geschichte zu stellen, sich auch dem zu stellen, was Akteure, Protagonisten des Volkes Gottes in dieser Geschichte auch an Unrecht getan haben. Wenn wir etwa darauf schauen, wie die Könige des Alten Testaments beschrieben werden, aber auch die Apostel in ihren ganzen Schattierungen, das ist ein ganz wichtiger Strang und von daher können wir auch theologisch hier anknüpfen. Das ist mir ganz wichtig zu betonen. Wir betreiben Aufarbeitung nicht einfach, weil es halt den gesellschaftlichen Druck dazu gibt, sondern aus unserer eigenen innersten Motivation heraus, um der Menschen willen und auch um der Ehrlichkeit unserer eigenen Geschichte gegenüber. Ja, zur Kommission, die arbeitet seit 2021, genauer gesagt seit dem 29. September 2021. Sie arbeitet so, wie es festgelegt ist in der gemeinsamen Erklärung, die der damalige unabhängige Beauftragte der Bundesregierung, Herr Röhrig, und Bischof Ackermann unterzeichnet haben. Das ist wichtig zu wissen, auch wenn Sie angefragt werden. Wir arbeiten so, wie es dieser Vereinbarung entspricht. Es gibt ja andere Bistümer, die teilweise früher angefangen haben, die große Rechtsanwaltskanzleien beauftragt haben. Das werde ich immer wieder gefragt, warum habt ihr das nicht gemacht? Es ist so, wer anders gearbeitet hat, muss nachweisen im Sinne einer Äquivalenzerklärung, dass es dieser Vereinbarung entspricht. Wir haben von vornherein gesagt, wir arbeiten so, wie die Vereinbarung das sagt. Also wir haben das nicht als Kirche von Fulda selber das Design festgelegt, sondern wir haben uns das letztlich durch den unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung auch sagen zu lassen. Ja, hier steht, was die Kommission, wie sie vorgegangen ist. Analyse, einerseits die Personalakten zu sichten. Das ist bei uns so passiert, weil das natürlich ein Riesenstapel ist. Haben wir sechs pensionierte Kriminalkommissare gefunden, die bereit waren, auch mit ihrer eigenen Expertise über Wochen und Monate diese Akten durchzugehen, auf Hinweise, auf offene, aber auch gegebenenfalls auf versteckte Hinweise. Wichtig war der Kommission, dass nicht nur Akten angeschaut werden, sondern dass auch mit Betroffenen gesprochen wird, so gut es geht. Es gab einen weiteren Psychologen, den Dr. Martin Flesch, der dafür Gespräche bereitgestanden ist. Und es gab auch verschiedene Bemühungen. Sie wurden Zeitzeuginnen und Zeitzeugen genannt. Das heißt Menschen, die in einer Pfarrei leben, in der Missbrauch sich ereignet hat, die aber selber nicht betroffen sind, aber die möglicherweise etwas zum Kontext sagen können. Und es wurden Interviews mit Verantwortungsträgern geführt, also etwa mit Bischof Heinz-Josef Algermissen, mit dem früheren Generalvikar Gerhard Stanke und mit vielen anderen auch dann. Es gibt eine Auswertung und das, was wir wissen, ist, dass es dann auch Empfehlungen geben wird. So viel wurde uns schon gesagt. Ja, hier sehen Sie die Mitglieder der unabhängigen Kommission. Stefan Auth ist selber Mitglied im Betroffenenbeirat. Frau Butschis eben nochmal stark die psychologische Sicht auch nochmal hinein. Frau Hast und Frau Jordan auch nochmal sehr stark diese aus dem sozialarbeiterischen Bereich dann diesen Bereich. Altbürgermeister Gerhard Möller, der frühere Fuldaer Oberbürgermeister, und Herr Bernhard Riehl sind die beiden, die berufen wurden durch die Landesregierung. So ist es in der gemeinsamen Erklärung vorgesehen, dass zwei Mitglieder durch die Landesregierung berufen werden. Christoph Ohne Sorge ist der einzige in der Kommission, der ein Mitarbeiter des Bistums Fulda ist. Es ist ganz klar vorgeschrieben, die Mehrzahl darf nicht im Kontext des Bistums Fulda haupt- oder ehrenamtlich aktiv sein. Christoph Ohne Sorge, ihn braucht es, weil der einfach versteht, wie das Archiv aufgebaut ist, also damit die Kommission auch weiß, wo sie suchen muss. Und Herr Smilköbel ist eben Amtsgerichtsdirektor, er ist Mitglied im Kirchensteuerrat und er ist Mitglied im Diözesanen Vermögensverwaltungsrat, dass auch jemand aus der Ehrenamtsperspektive mit drin ist. Ja, so viel zu den Mitgliedern der Kommission. Genau. Was könnte im Bericht stehen? Es kann möglicherweise bei vielen zunächst eine Enttäuschung sein, dass hier kaum Namen genannt werden. Ich sage kaum Namen. Es wird sicherlich aufgeführt werden, die Namen der Bischöfe und der Generalvikare. Das haben jedenfalls die anderen Berichte so getan. Aber ansonsten keine Namen. Das sind ganz komplexe rechtliche Vorgaben. Sie haben es eben gesehen, es sind mehrere Juristen, in der Kommission, die geprüft haben werden, was da möglich ist, was da nicht möglich ist. Dazu muss man verstehen, was die Intention dieses Berichtes ist. Es gab ja bereits die MHG-Studie, die vieles ans Tageslicht gebracht hat. Die Hauptfragestellung dieses Berichtes wird sein, wie sind die Verantwortungsträger im Bistum Fulda, also vom Bischof angefangen, mit dem umgegangen, was Menschen an sexualisierter Gewalt erfahren haben. Also wie sind sie auf Meldungen eingegangen? Wie haben sie reagiert? Wie sind sie mit den Tätern, wie sind sie mit den Betroffenen umgegangen? Gibt es ja Muster, die erkennbar sind von Verdrängung, von Vertuschung und so weiter. Das heißt, es geht in dieser Studie schwerpunktmäßig um die Frage, wie ist die Institution als solche damit umgegangen? Welche Muster zeigen sich hier? Und was gibt es von da für Handlungsempfehlungen für die Zukunft? Wir werden uns das genau anschauen, was da wie anonymisiert ist. Möglicherweise ist es gar nicht so schwer, mit Hilfe weiterer Informationen, die wir oder Sie haben, dann doch die Pfarreien und die Orte zu identifizieren, von denen hier die Rede ist, ohne dass die Kommission hier irgendwelche Datenschutzrechte verletzen muss. Das war im Anlauf, das so viel kann ich verraten, das war ein relativ komplexes Unterfangen, das gut zu klären, datenschutzrechtlich, dass uns da niemand etwa aus dem Bereich der Täter oder der Beschuldigten auch das Verfahren querschießt. Da bin ich vor allem auch unserer Rechtsabteilung und auch der Stabsabteilung Kirchenrecht sehr, sehr dankbar, dass das uns gelungen ist. Dann auch nochmal. Gehen wir mal zur nächsten Folie. Genau, ich glaube, diese Folie ist jetzt eher das, was im Moment auch passiert, das, was Sie auch heute Abend erleben. Da können wir noch mal gerne eins weitergehen. Ja, das sind eben die Chancen des Berichts. Wir haben uns heute schon stark damit beschäftigt. Betroffene Menschen können gesehen werden. Ich habe darauf hingewiesen, Lernen aus der Vergangenheit. Wo gibt es Muster, Täterstrukturen, Reaktionen von Verantwortlichen? Die Chance, auch noch mal offen damit umzugehen, mit Geschehnissen der Vergangenheit. Das möchte ich hier aus eigener Erfahrung sagen. Das kann für einzelne Gemeinden eine sehr, sehr große Herausforderung sein. Ich möchte es an dieser Stelle einfach andeuten. Es gab auch in meinem Leben einen Priester, dem ich sehr viel zu verdanken habe, der mir vor allem in meiner Studienzeit sehr, sehr wertvolle Impulse gegeben hat und den ich bewundert habe, wie er ein wichtiger Seelsorger für viele junge Menschen war. 2010 saßen Betroffene bei mir und haben mich gebeten, zu helfen, jetzt diesem Priester nachzugehen. Und ich musste erkennen, dass dieser Priester einige Menschen furchtbar missbraucht hatte und musste damit meine eigene Erinnerung an diesen Priester, das, was ich wahrgenommen habe oder nicht wahrgenommen habe, korrigieren. Das war für mich ein sehr herausfordernder Prozess. Und das ist möglicherweise eine nicht einfache Entwicklungsaufgabe für Menschen in Gemeinden, in denen es Täter gegeben hat. Denn das gehört, das sagt uns die MHG-Studie, auch zu dem Muster, dass es Menschen gibt, die haben mit einem Täter sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht und andere Menschen haben Furchtbares damit erlebt. Das kann es geben. Und die Menschen, die gute Erfahrungen gemacht haben, müssen begreifen, es gibt hier eine andere Wirklichkeit nochmal dahinter. Ich habe das selber erlebt in einer Gemeinde in meinem Heimatbistum, welche Spannungen so etwas auslösen kann, wenn die einen zunächst 2010 sagen, das war doch ein toller Jugendseelsorger, und die anderen sagen müssen, wir haben Furchtbares erlebt. Deswegen kann es möglicherweise in Gemeinden nicht einfach sein, sich der Wirklichkeit zu stellen. Auch bei uns gab es den Pfarrer X oder den Kaplan Y und unser Pfarrhaus oder was auch immer war ein Tatort gewesen. Das möchte ich einfach auch hier sagen, das braucht eine hohe Sensibilität. Und da ist es sicherlich gut, auch mit uns, mit den Verantwortlichen hier im Bereich Prävention, Intervention und Aufarbeitung zusammenzuarbeiten. Wie können wir uns dieser Herausforderung auch stellen? Ja, genau, Gestaltung der Zukunft, Aufarbeitungsprojekte vor Ort, genau. Ja, wir haben in den letzten Monaten gesagt, der Bericht nennen wir Aufarbeitungsbericht. In vielem wird es ein Bericht der Aufbereitung sein von Daten und die Aufarbeitung, das, was ich gerade eben angedeutet habe. Was heißt es, je nachdem nochmal für Gemeinden, in denen etwas geschehen ist, die folgt dann. Wir werden uns mit der Kommission zusammen Gedanken machen, was sind jetzt gute Schritte. Auch so viel schon mal gesagt. Es gibt den 17. Juni, an dem ich für das Bistum Fulda den Bericht entgegennehme einerseits und andererseits er ab dann ja auf der Homepage ist, der Homepage der Unabhängigen Kommission, können wir auch gleich nochmal einblenden. Und dann wird es einige Tage später eine Pressekonferenz geben mit dem Generalvikar, mit Frau Lopata-Lassar, die nochmal die Gesamtverantwortung für den Bereich Personal hat, und mit mir, wo wir auf Einzelheiten des Berichtes dann eingehen können. Wir werden nochmal eine Zoom-Veranstaltung anbieten für Sie und wir werden dann uns von der Bistumsleitung nochmal, das wird alles vor den Sommerferien passieren, mit der Kommission zusammensetzen, sehr intensiv, um nochmal Nachfragen stellen zu können. Was meinen Sie, was steht hinter dieser Aussage, was wollen Sie uns mitgeben? Das ist uns wichtig, hier auch mit der Kommission direkt in Kontakt zu treten. Das sind jetzt die nächsten Schritte, die anstehen, auch unmittelbar noch vor den Sommerferien, also vom 4. Juli dann. Genau, Aufarbeitung wird an verschiedenen Orten in unterschiedlicher Intensität notwendig sein. Ich war schon mit einigen Pfarrern in Kontakt, wo wir das wissen, dass auch ohne den Bericht, dass dort etwas geschehen ist, um zu schauen, was braucht es jetzt möglicherweise, wie schnell oder wie gründlich oder wann braucht es hier nochmal auch ein Zugehen auf eine Pfarrei, um das eben auch nochmal anzugehen. Ja, das Letzte ist Maßnahmen zur Anerkennung des Leids. Sie kennen das UK-Verfahren, wo Betroffene einen Antrag stellen können, das geprüft wird. Zunächst eine Plausibilitätsprüfung erfolgt und anschließend dann auch eine Summe ausgesprochen wird. Das ist bereits auch im Bistum Fulda vielfach passiert.